Herzlich willkommen zur Kirche für Neugierige am Telefon. Es grüßt Sie herzlich Pfarrer Carsten Schwarz. Evangelisch glauben? Ich lese Gedanken von Klaus Douglas aus seinem Buch Expedition zur Freiheit in 40 Tagen durch die Reformation. Seite 260. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Lobpreis am Ende des Vaterunsers soll uns also noch einmal vor Augen führen, mit was für einem großartigen Gott wir es zu tun haben. Er ist der König. Nichts anderes bedeutet der Satz, dein ist das Reich. Er hat die Macht und damit letztlich das Sagen, das letzte Wort. Wir modernen Menschen tun uns schwer mit diesen Kategorien. Und wir Deutschen haben zudem die traumatischen Erfahrungen des Dritten Reiches hinter uns und üben große Zurückhaltung, den Begriff Reich auch auf Gott zu übertragen. Überhaupt denken wir beim Thema Macht schnell an Machtmissbrauch und an die Tatsache, dass es auf dieser Welt selbst beim besten Willen keine unschuldige Macht gibt. In einem Wort, der Lobpreis am Ende des Vaterunsers ist für den modernen, emanzipatorischen Menschen eine nur schwer verdauliche Kost. Ich stelle mir allerdings die Frage, ob das nicht ein Luxusproblem ist. Menschen, die in Armut und Unterdrückung leben, haben diese Schwierigkeiten in aller Regel nicht. Aus Gesprächen mit Christinnen und Christen, die das Dritte Reich leidvoll miterlebt haben, weiß ich, dass für sie von der Gebetszeile »Dein ist das Reich« ein enormer Trost ausging. Gerade sie, diese Zeile, gab ihnen Kraft und Zuversicht zum Widerstand gegen jenes andere Reich, das alle Macht und Herrlichkeit für sich beanspruchte. Verfolgten Christinnen und Christen aller Zeiten war und ist es bis heute ein großer Trost. Die Herren dieser Welt gehen. Unser Herr aber kommt, so hat es Gustav Heinemann einmal gesagt, der erste Bundespräsident. Egal, wie die Machtverhältnisse auf dieser Welt auch aussehen und welche schreckensreiche Menschen errichten. Wir glauben an den, der sich letzten Endes durchsetzen wird, weil ihm das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit gehört. Damit freilich rühren wir an ein letztes Geheimnis. Die Kraft und die Herrlichkeit Gottes werden in vollem Umfang allererst in Ewigkeit offenbar. Manche Bitten werden nicht auf Erden, sondern erst im Himmel erfüllt werden. Es gibt sehr wohl Christinnen und Christen, die trotz der Bitte ums tägliche Brot verhungern. Der Schlussvers des Vaterunsers ist darum nicht ein Bekenntnis zur Macht Gottes, sondern auch eine Erinnerung daran, dass manche unserer Bitten sich erst im Himmel erfüllen. Ist das nun die berühmte Vertröstung auf das Jenseits? Es lässt sich nicht bezweifeln, dass die Kirche in dieser Hinsicht vielfach schuldig geworden ist. Statt Menschen zu ermutigen, aktiv gegen Leid und Unrecht anzugehen, hat sie sie allzu oft auf den Himmel vertröstet. Doch dürfen wir das Kind nicht mit dem Bade ausschütten. Es besteht ein großer Unterschied zwischen Vertröstung und Trost. Vertröstung ist etwas, was uns am Leben hindert. Etwas, was uns von unserer Verantwortung im Hier und Jetzt ablenkt. Dass eine derartige Vertröstung nicht im Sinne Gottes ist, versteht sich von selbst, jedenfalls wenn man Jesus kennt. Doch müssen wir uns deshalb abschneiden von der zentralen Hoffnung des Neuen Testaments? Nein. Echter Trost hindert den Menschen nämlich nicht am Leben, sondern gibt ihm Kraft und Mut und Perspektive im Leben. Als Christinnen und Christen sind wir Bürgerinnen und Bürger zweier Welten. Unsere eigentliche Heimat ist der Himmel. Diese Erde, daran lässt das Neue Testament keinen Zweifel, ist lediglich eine Durchgangsstation. Luther drückt es so aus: Wir sollen dieses Leben nicht anders ansehen als ein Fremdling. Das Land betrachtet, indem er ein Ausländer und Gast ist. Ein Fremdling darf nicht sagen, hier ist mein Vaterland, denn er ist da nicht heimisch. Sein Herz und Gedanken stehen anderswohin. Ohne Zweifel. Man kann das Jenseits zu sehr betonen und Christen haben das immer wieder gemacht. Es gibt aber auch eine billige Vertröstung auf das Diesseits. Wenn man den Menschen den Gedanken an die Ewigkeit nimmt, müssen sie alles, aber auch wirklich alles in die 70, 80, 90 Jahre hineinpressen, die ihnen gegeben sind. Alles Glück, alles Vergnügen, alle Erfüllung. Wenn den Menschen der Himmel genommen wird, muss die Erde ihnen zum Ersatzhimmel werden. Was für eine schreckliche Überforderung. Als Bürger zweier Welten dürfen wir hier auf dieser Erde unsere Arbeit tun und uns über so manches Glück freuen, das unser Vater im Himmel uns schenkt. Gleichzeitig dürfen wir getrost und gelassen bleiben, wenn wir nicht aus jedem Tag das letzte Quäntchen Lust und Vergnügen herauspressen. Wir haben noch eine ganze Ewigkeit vor uns, in der Gott uns nichts vorenthalten wird. Die Welt ist nicht genug. Das muss sie aber auch nicht sein. Auf uns wartet eine Ewigkeit in Herrlichkeit. Luther schreibt, das christliche Leben ist nicht fromm sein, sondern ein fromm werden. Nicht ein gesund sein, sondern ein gesund werden. Nicht sein, sondern ein werden. Nicht Ruhe, sondern eine Übung. Wir sind's noch nicht, wir werden's aber. Es ist noch nicht getan und geschehen, es ist aber im Gang und Schwank. Es ist nicht das Ende, es ist aber der Weg. Es glüht und glänzt noch nicht alles, aber es bessert sich alles. Wir sind im Werden. Frage zum Nachdenken wie immer am Schluss. Wie jenseits oder wie diesseits orientiert ist eigentlich Ihr Glaube? Ich wünsche Ihnen wie immer gute Gedanken. Bleiben Sie behütet, bleiben Sie gesund. Hoffentlich bis morgen. Auf Wiederhören.